SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute schmökern wir in einem neuen Krimi von Schriftsteller Wolfgang Schorlau. Black Forest heißt der mittlerweile 11. Roman um den Privatermittler Georg Dengler. Wie der Name vermuten lässt, spielt das Buch im Schwarzwald. Und da geht's gar nicht beschaulich zu. Da tobt der Kampf um die Energiewende.
Die Energiewende ist sicherlich eines der umstrittensten politischen Themen in unserer heutigen Zeit. Ich halte es für eine Überlebensfrage der Menschheit, ob es gelingt, das Verbrennen von Öl, von Gas und Kohle zu beenden.
Sagt Autor Wolfgang Schorlau. Mit fossilen Energien lässt sich aber immer noch viel Geld verdienen und dafür sind manche Menschen bereit, über Leichen zu gehen. Zumindest im Krimi. Ich habe mit Wolfgang Schorlau über sein neues Buch gesprochen. Das Interview gibt's später in dieser Globalfolge. Außerdem schauen wir auf den Wald, der sich stark verändert. Wir erklären, warum die Wälder in Deutschland inzwischen mehr Kohlenstoff abgeben, als sie aufnehmen. Und wir sind unterwegs in Brasilien, im Feuchtgebiet Pantanal, wo dieses Jahr besonders viele Brände wüten. Biologen und Tierärzte retten dort Wildtiere wie Jaguare oder Ameisenbären, die unter extremen Verbrennungen leiden. Etwa alle 10 Jahre gibt's in deutschen Wäldern eine große Inventur. An immerhin 80.000 verschiedenen Stellen über das ganze Land verteilt wird der Wald genau untersucht. Auf 150 Merkmale wie Baumart, Durchmesser der Bäume, die Baumhöhe oder auch Totholz. Die Ergebnisse der neuesten Bundeswaldinventur hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir diese Woche in Berlin vorgestellt. Und es zeigt sich, der Wald wandelt sich rasant. Nicolas Stauder weiß genauer, was rausgekommen ist.
Die zentrale Erkenntnis ist wohl, dass der Wald im Moment mehr CO2 abgibt, als er wieder aufnimmt. So ist es laut dem bundeseigenen Thünen-Institut. Eigentlich kennt man ja Wälder und Bäume als CO2-Speicher. Die Blätter nehmen CO2 auf und geben Sauerstoff wieder ab. Aber nicht mehr genug. Das liegt laut den Experten an verschiedenen Faktoren. Konkret gab es in den letzten Jahren Dürren und auch Stürme. Dafür ist laut Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vor allem der Klimawandel verantwortlich. Dadurch sind viele Bäume abgestorben, vor allem Fichten. Hinzu kommt auch noch der Borkenkäfer, der sich durch die wärmeren Temperaturen deutlich stärker ausbreitet und die Bäume befällt. Außerdem setzen auch Totholz und Waldböden, wenn Bäume fehlen, CO2 frei. Dementsprechend hilft der Wald im Moment nicht genug, den Klimawandel zu bekämpfen. Das gefährdet die Klimaschutzziele in Deutschland.
Der Wald ist also von einer Kohlenstoffsenke zu einer Quelle geworden. Es ist, als ob die Klimaanlage heizt, anstatt zu kühlen, hat Özdemir erklärt. Aber mein Kollege Nicolas Stauder sagt, es gibt auch gute Nachrichten.
Wir haben mehr Wald im Vergleich zu 2012. 15.000 Hektar sind dazugekommen. Das ist aber ehrlicherweise nicht sonderlich viel, bedenkt man, dass knapp ein Drittel der Flächen in Deutschland bewaldet sind. Das sind 11,5 Millionen Hektar, also nur eine Zunahme von 0,1%. Eine weitere positive Entwicklung gibt es aber bei Mischwäldern, also Wäldern, in denen sich zum Beispiel Laub- und Nadelbäume abwechseln. Davon gibt es nämlich immer mehr und das trägt zur Artenvielfalt bei.
Was möchte Landwirtschaftsminister Özdemir jetzt tun, um unsere Wälder mehr zu schützen?
Er möchte vor allem ein neues Bundeswaldgesetz. Das alte stammt nämlich noch aus den 1970ern. Und er sagt, das Gesetz müsste angesichts der neuen Bedingungen angepasst werden. Dabei möchte er gemeinsam mit den Ländern zusammenarbeiten. Und in dem Rahmen hat er auch die Opposition, also wohl der Union, eine überparteiliche Zusammenarbeit angeboten. Bis jetzt gibt es aber noch Widerstand gegen Özdemirs Reform. Die Ergebnisse der Waldinventur könnten ihm jetzt Rückenwind geben. Er will das Gesetz jetzt noch vor der nächsten Bundestagswahl durchbringen.
Nicolas Stauder über die Ergebnisse der 4. Bundeswaldinventur. Nicht nur der Wald in Deutschland, sondern die Wälder weltweit stehen unter Druck. Auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow vor 3 Jahren hatten sich mehr als 140 Staaten dazu verpflichtet, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Aber davon sind die Länder noch meilenweit entfernt. Anfang des Monats hat die EU-Kommission angekündigt, eine Verordnung zur Bekämpfung der Entwaldung um 12 Monate zu verschieben. Die Verordnung soll dabei helfen, die Abholzung des Regenwalds etwa im Amazonasgebiet deutlich zu verringern. Katrin Schmidt.
Eigentlich sollte es in 3 Monaten losgehen mit der entwaldungsfreien Lieferkette. Heißt Kaffee, Palmöl und Soja, aber auch Kakao, Kautschuk, Holz und Rindfleisch. Produkte auf dieser Basis sollen in der EU nur noch verkauft werden dürfen, wenn in deren Anbaugebieten nach 2020 kein Wald mehr gerodet oder geschädigt wurde. Nun wird das Ganze auch auf Druck aus Deutschland verschoben. Der deutsche Umweltminister Cem Özdemir mag zwar die Entwaldungsrichtlinie, ein Meilenstein, so Özdemir, für den Waldschutz und auch für globale Menschenrechte, aber es wäre dann doch zu schnell gegangen, sagt er.
Es würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für unsere Wirtschaft, aber insbesondere für die Klein- und Kleinstwaldbesitzer und die Verwaltung mit sich bringen. Das kann nicht richtig sein.
Damit stößt Özdemir wohl eher ausnahmsweise ins gleiche Horn wie CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der größten Fraktion im EU-Parlament, der konservativen EVP-Fraktion. Laut Weber wird mit der geplanten Verschiebung ein Bürokratiemonster erstmal verhindert.
Die Entscheidung, diese Richtlinie jetzt auf die lange Bank zu schieben, ist eine richtige Entscheidung, weil sie zu viel Bürokratie für unsere Waldbauern in Deutschland und für die Industrie, die betroffen ist, geführt hätte. Deshalb ist Zeitgewinnen richtig.
Mit der langen Bank ist es nun aber wohl so eine Sache. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass das Gesetz zum Schutz des Regenwalds 1 Jahr später in Kraft tritt. Also ab Anfang 2026 für die Großunternehmen gilt. Klein- und Kleinstunternehmer wären ab Mitte 2026 daran gebunden. Mehr Zeit also, um etwa zu klären, wie der Nachweis einer entwaldungsfreien Lieferkette genau geführt werden kann. Im Spiel sind da etwa satellitengeschützte Geodaten in den Anbauländern, die dokumentiert und an Brüssel geliefert werden müssten. Betroffen sind viele Wirtschaftsbereiche, von der Süßwarenindustrie über Zeitungsverleger bis hin zu Autozulieferern und zum Beispiel auch die deutschen Forstwirte. Aber nicht nur innerhalb der EU wurde um längeren Vorlauf gebeten, auch etwa bei der Organisation von Kaffeebauern im globalen Süden. Aber Ansichtssache. Die Zeit wäre vor allem in der EU da gewesen, wurde aber nicht ausreichend genutzt. So hingegen die Einschätzung von Anna Cavazzini, der handelspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament.
Wir sehen gerade massive Angriffe auf den EU Green Deal, also auf die Klima- und Umweltgesetzgebung der letzten Jahre hier im Europäischen Parlament. Und das in einer Situation, wo der Klimawandel immer stärker voranschreitet mit den krassen Überflutungen, die wir gerade in Europa hatten, aber auch den massiven Waldbränden, die es gerade zum Beispiel in Lateinamerika gibt.
Und im Falle der entwaldungsfreien Lieferkette sei es eben nicht nur ein Vertagen, damit einhergehe die konkrete Gefahr, so Cavazzini, dass das Gesetz weiter verwässert wird.
Ich finde das schlecht für die Planungssicherheit von Unternehmen, aber es birgt natürlich ein riesengroßes Risiko, dass mit dieser Öffnung, das Ganze muss nochmal durchs Parlament und durch den Rat, das Gesetz noch weiter abgeschwächt wird und es nicht bei dieser Verschiebung bleibt. Dagegen werde ich auf jeden Fall kämpfen.
Einen schwarzen Tag fürs Klima sehen auch zahlreiche Umweltverbände. Der WWF etwa erinnert, die Entwaldung ist weltweit die zweitgrößte klimaschädliche CO2-Quelle nach der Industrie. Und es sei auch ein schwarzer Tag für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die nämlich, so der WWF, wollten mehrheitlich keine Produkte aus Abholzung in den Supermarktregalen sehen.
Anna Cavazzini von den Grünen im Europaparlament hat die massiven Brände in Lateinamerika erwähnt, die auch in Brasilien wüten, etwa im Pantanal. Das ist fast halb so groß wie Deutschland und damit das größte Binnenfeuchtgebiet der Welt. Ein wichtiger Rückzugsort für viele Tiere und Pflanzen. Feuer sind in dem Sumpfgebiet nichts Ungewöhnliches, aber 2020 waren die Brände so schwer, dass sie Millionen Tiere getötet haben. Dieses Jahr soll es noch schlimmer sein. Ein ARD-Team hat Biologen und Tierärzte begleitet, die im Pantanal vom Aussterben bedrohte Tiere retten. Anne Herberg.
Im Wildtierkrankenhaus von Campo Grande geht es um Leben und Tod. Jordana Torqueto kämpft hier gerade um Ameisenbär Amadinho. Seine Füße sind bis auf die Knochen verbrannt, als er durch Glut und Feuer um sein Leben rennen musste. Was den Tieren passiert, das macht mich traurig und es macht mich wütend, weil das ist alles Schuld des Menschen. Amadinhos Heimat, das Pantanal, ist das größte Feuchtgebiet der Erde und eines der wichtigsten Schutzräume für die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Doch es steht, wie große Teile Südamerikas, in Flammen. 18.000 Quadratkilometer wurden bereits vernichtet. Das ist eine Fläche so groß wie das Bundesland Sachsen. Oft steckt Brandstiftung dahinter, um so Flächen für Weiden, Felder oder Bauland zu roden. Verschlimmert wird die Situation durch eine extreme Trockenheit, die Wissenschaftler mit der zunehmenden Abholzung und dem Klimawandel in Verbindung bringen. Ganz Lateinamerika brennt und dieser Verlust auf unserem Kontinent mit der größten Biodiversität der Welt, das ist ein Verlust, dessen Konsequenzen sich nicht abschätzen lassen. Sagt Flavia Miranda, Präsidentin des Tamandua-Instituts, das sich für den Wildtierschutz einsetzt. Schon kommt der nächste Patient. Ein kleines Äffchen, so klein, dass er in die Hand der Pflegerin passt. Phönix haben seine Retter ihn getauft, weil sie ihn in der Asche gefunden haben, schreiend und allein. Phönix wiegt gerade mal 126 Gramm, eine Waise des Feuers. Dann plötzlich eine traurige Nachricht. Ameisenbär Amanginho hat es im Krankenhaus nicht geschafft. Er ist seinen Verletzungen erlegen. Ein harter Schlag. Trotzdem, immer weitermachen, nicht aufgeben, das ist hier die Devise. Und es gibt auch Erfolge im Tierkrankenhaus. Jaguarweibchen Miranda lugt aus seinem Käfig hervor. Die Brandwunden sind geheilt. Bald soll die Raubkatze ausgewildert werden. Doch all das braucht Zeit, erzählt Tierärztin Flavia Miranda. Ein Ameisenbär zum Beispiel braucht anderthalb Jahre Pflege, bis er ausgewildert werden könne. Ist es soweit, bekommen sie einen Peilsender. 2 Jahre lang kontrolliert Flavias Team, wie es den Tieren in freier Wildbahn geht. Bald ist Kaka dran, ein Überlebender des Feuers. Sie gehören zu einer Spezies, die den Klimawandel als erste spürt, weil sie eine sehr niedrige Körpertemperatur und einen völlig anderen Stoffwechsel haben. Ameisenbären sind also Wächter dieses Wandels. Und es gibt uns Kraft, erneut einen auswildern zu können. Der wird sich vermehren und zum Erhalt seiner Spezies beitragen. Guck ihn dir an, er ist groß und gesund. Er hat sicher viele Liebhaberinnen. Bald müsste zudem die erwartete Regenzeit beginnen. Und das würde endlich für etwas Erleichterung sorgen.
Ein Bericht von Anne Herberg und Xenia Böttcher. Wasser kann Erleichterungen bringen, klar. Aber zu viel Wasser wird auch schnell zur Katastrophe. Der Klimawandel hat verheerende Hurricanes wie im Osten der USA wahrscheinlicher gemacht, die auch Unmengen Regen abladen. Die Erdüberhitzung wirbelt den Wasserkreislauf durcheinander. 2023 war gleichzeitig zu trocken und zu nass. Das zeigt ein Bericht der Weltorganisation für Meteorologie WMO, Katrin Hondl.
Stress in den weltweiten Wasserressourcen, meldet die WMO in ihrem neuen Bericht. Und das heißt, unsere Süßwasservorräte schwinden. 2023 war demnach für die Flüsse auf dieser Welt das trockenste Jahr seit über 30 Jahren, also seit systematisch Daten zu den Pegelständen erhoben werden. 2023 war auch das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und die Gletscher verloren so viel Eis wie nie zuvor seit 50 Jahren. Wasser werde zum deutlichsten Indikator für die Notlage unseres Klimas, sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo bei der Vorstellung des Berichts in Genf. Eine der wichtigsten Erkenntnisse daraus sei, Wasser wird zunehmend unberechenbar. Die WMO-Expertinnen sprechen von einem erratischen hydrologischen Zyklus mit plötzlichen Überschwemmungen und schweren Dürreperioden. Ursache der menschengemachte Klimawandel. Und dennoch, so Celeste Saulo, gibt es keine mutigen Maßnahmen zum Schutz der weltweiten Wasserressourcen. Die WMO fordert dringend eine bessere Überwachung der weltweiten Wasserstände, der Bodenfeuchtigkeit und der Gletscherschmelze, denn viele Länder könnten noch immer keine ausreichenden Daten beisteuern. Laut den Vereinten Nationen haben 3,6 Milliarden Menschen mindestens einen Monat im Jahr nicht genug Wasser. Bis 2050, so die Prognose, werden es wohl 5 Milliarden sein.
Ein Beispiel nach dem anderen, das deutlich macht, wie wichtig der Ausstieg aus den fossilen Energien ist. Das Thema bietet auch reichlich Stoff für das neue Buch des Krimi-Autors Wolfgang Schorlau. Es heißt Black Forest und dort im Schwarzwald tobt in dem Roman der Kampf um die Energiewende. Privatermittler Georg Dengler mittendrin. Ein Projektentwickler will auf dem Feldberg, dem höchsten Berg Baden-Württembergs, ein Windrad bauen, aber etliche Menschen versuchen das zu verhindern. Manche manche schrecken dafür auch nicht vor einem Mordanschlag zurück. Autor Wolfgang Schorlau ist bekannt dafür, dass seine Romane hochpolitisch sind und für seine intensiven Recherchen. Über weite Strecken liest sich das Buch wie eine Mischung aus Krimi und politischem Sachbuch. Denn der Band ist gespickt mit Fakten über die Klimakrise, Klimapolitik und Lobbyismus, über Windenergie, Infraschall und Artenschutz. Ich habe mit Wolfgang Schorlau über Black Forest gesprochen.
Global, das Gespräch.
Hallo, Herr Schorlau.
Hallo, ich grüße Sie.
Wen wollen Sie mit Ihrem Buch erreichen?
Leserinnen und Leser.
Welche Leserinnen und Leser?
In möglichst großer Zahl. Also ich möchte erreichen die Leserinnen und Leser, die mir jetzt schon seit langer Zeit meiner Figur, dem Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler, die Treue gehalten haben. Und ich muss sagen, es gab auch ein gewisser Druck durch E-Mails und Anfragen, wann kommt eigentlich der neue Dengler? Es gab jetzt eine vierjährige Denglerpause und ich merkte schon, dass die Leserinnen und Leser ein bisschen unruhig werden. Ja.
In dem Roman lernt die Mutter von Privatermittler Dengler von ihrem Enkel Jakob viel über die Klimakrise. Glauben Sie, Sie können damit auch Menschen ansprechen, die nicht hinter der Energiewende stehen?
Ich versuche es, ja. Die Energiewende ist sicherlich eines der umstrittensten politischen Themen in unserer heutigen Zeit. Ich halte es für eine Überlebensfrage der Menschheit, ob es gelingt, das Verbrennen von Öl, von Gas und Kohle zu beenden und endlich sozusagen das große Kraftwerk zu nutzen, das uns jeden Tag unzählige Energie auf die Erde schickt. Ich rede von der Sonne. Wenn uns das gelingt, hat die Menschheit eine Zukunft. Wenn uns das nicht gelingt, hat sie keine.
In Ihrem Buch werden Windräder dadurch verhindert, dass Windkraftgegner in den windreichsten Gegenden den Kot von Auerhühnern auslegen. Wo dieser Kot entdeckt wird, werden Schutzgebiete ausgewiesen. Im Nachwort erklären Sie, das sei keine Fantasy, sondern...
Ja, ich musste schreiben, dass das keine Fantasy ist, weil es ist so abgefahren.
Ja.
Aber tatsächlich erzählte mir einer der bedeutenden Projektierer von Windrädern genau die Geschichte. Und er zeigte mir auch zwei Karten vom Schwarzwald, wo er übereinander legte die sogenannten windhöfigsten Gebiete, also dort, wo der Wind am besten weht, und die Auerhahn-Schutzgebiete. Und es deckt sich nahezu. Und tatsächlich überall dort, wo er ein Windrad bauen wollte, wurde Kot vom Auerhahn gefunden. Und irgendwann hat er eine Genanalyse gemacht von dem Kot und es stellte sich heraus, dass das alles dieselbe Henne war. Ja. Und ich dachte, was ist das denn für eine abgefahrene Idee? Und ich sammle solche Dinge und so taucht es dann auch in dem Roman auf.
Und was ist dann in Wirklichkeit passiert? Wurden diese Schutzgebiete wieder aufgehoben?
Teilweise, ja. Teilweise hat er das geschafft.
Das Umweltministerium hat ja auch kürzlich eine Pressemitteilung rausgegeben, in der stand, dass sich die Genehmigungsdauer für Windräder in Baden-Württemberg inzwischen deutlich verkürzt hat.
Ja.
Von mehr als 3 Jahren auf ein starkes halbes Jahr. Also glauben Sie, jetzt ist die Energiewende in Baden-Württemberg auf Kurs?
Oh je, auf Kurs ist es, glaube ich, noch vieles zu tun. Ich habe ein längeres Interview gehabt mit dem Bürgermeister vom Feldberg, der sehr dafür ist, oben auf den Feldberg ein Windrad zu stellen. Wie jedes Ding hat es 2 Seiten der Medaille. Die positive Seite ist, ein Windrad auf dem Feldberg würde dort auf Windverhältnisse stoßen, die vergleichbar sind mit denen an der Nordsee. Das heißt, man könnte dort sehr viel Strom produzieren. Ich habe selber ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das Material dafür zu haben. Man könnte 10.000 Haushalte mit einem einzigen Windrad versorgen. Der weitere Vorteil, man müsste keinen Baum fällen. Früher gab es dort die NATO-Ohren, die Abhöreinrichtung der NATO. Dort steht ein Fundament. Es gibt bereits Straßen. Es sprechen sehr viele Dinge dafür, aber es ist ein Naturschutzgebiet. Allerdings ein ziemlich lädiertes. Ja, im Winter, wissen Sie selber, wird dort Ski gefahren ohne Ende. Es gibt dieses abgrundtiefe, hässliche Mega-Parkhaus dort. Und der Feldberg ist ein geschundener Berg. Ich finde, ein Windrad würde dort gut hinpassen. Der Feldberg-Ranger selber hat mir erzählt, er sieht es eher skeptisch. Einfach weil er sagt, wenn wir einmal anfangen, Naturschutzgebiete nicht zu respektieren, dann reißen wir vielleicht Grenzen ein auch für anderes. Das will er nicht. Ich eigentlich auch nicht. Das heißt, wie bei allem, es ist eine Abwägungsfrage. Ja, es ist nicht einfach und nicht nur schwarz und weiß, sondern schwer.
Mhm. Schwer. Eine der Thesen in Ihrem Buch, es wird nach wie vor viel zu viel Geld mit fossilen Energien verdient und für Geld sind manche Menschen bereit, über Leichen zu gehen. Sie schreiben auch über Strategien, das politische Klima des Landes zu verändern und verschiedene Milieus gegeneinander aufzuhetzen. Das fand ich richtig spannend.
Ja, es ist so, heute glaube ich, in allen Milieus ist anerkannt, dass Klimawandel eine große Bedrohung der Menschheit ist, durch alle Einkommensgruppen hindurch. Gleichzeitig sieht man aber, dass die unteren 50% der Einkommen einen großen Vorbehalt gegen Klimapolitik haben, obwohl sie die Bedrohung durchaus sehen.
Weil sie sich die Klimapolitik, die Auswirkungen nicht leisten können.
Ja, weil sie vermuten, dass die Zeche sie bezahlen. Und diese Vermutung ist ja nicht ganz aus der Welt gegriffen. Und so ist mein Eindruck, wird im Augenblick versucht, diese 50% zu mobilisieren gegen Klimapolitik. Dazu das Land und der Osten. Mit diesen dreien sollen jene Schichten isoliert werden, die gewissermaßen sagen, wir müssen im Himmels Willen diesen Planeten retten. Ich würde sagen, die Zeiten werden härter.
Mhm. Was erhoffen Sie sich von Ihrem Buch? Kann es etwas ändern?
Ich glaube ja. Es hat sich auch gezeigt, dass mir das mit einigen Büchern gelungen ist, aber in begrenztem Umfang. Vor allen Dingen erhoffe ich mir, dass die Geschichte unterhaltsam ist, dass sie so spannend ist, dass die Leser und Leserinnen da 15, 20 Stunden dabei bleiben. Das ist die Lesezeit dafür. Und wenn sie darüber hinaus sich vielleicht dafür interessieren, was gewissermaßen sich bewegt hinter der großen öffentlichen Diskussion, die im Augenblick stattfindet und hinter diesem großen Irrsinn, der im Augenblick überall breitgetreten wird, um zu gucken, dass dort tatsächlich ernsthafte und große Interessen dahinter sind und mit mir und mit Georg Dengler auf diese Reise gehen, das würde mich sehr freuen.
Sagt der Schriftsteller Wolfgang Schorlau. Ich habe mit ihm über seinen neuen politischen Kriminalroman gesprochen. Er heißt Black Forest und ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Übrigens, die Energiewende geht voran. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres wurde mehr als die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Und die Zahl der Solar-Balkonkraftwerke in Deutschland hat sich im selben Zeitraum auf über 700.000 mehr als verdoppelt. Aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima, Susanne Henn.
Mehr als 18.000 durchschnittliche Haushalte in Deutschland können mittlerweile das ganze Jahr über mit Strom aus Balkonkraftwerken versorgt werden. Ihre Zahl, davon ist der Bundesverband Solarwirtschaft überzeugt, dürfte in den nächsten Monaten weiter steigen, denn die Preise für die Haushaltsmodule sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Eine 800-Watt-Anlage gibt es mittlerweile für deutlich unter 500 Euro. Und es gibt auch weniger bürokratische Hürden. So müssen Balkonkraftwerke nur noch bei der Bundesnetzagentur und nicht auch noch beim jeweiligen Netzbetreiber angemeldet werden. Und die Anmeldung ist mittlerweile in wenigen Minuten möglich. Außerdem dürfen Balkonkraftwerke nur maximal 800 Watt täglich ins öffentliche Netz einspeisen. Vor ein paar Monaten waren es noch 600. Allerdings dürfte der meiste Strom direkt vor Ort im Haushalt verbraucht werden, denn eine Einspeisevergütung gibt es für den Strom dieser kleinen Anlagen bisher nicht. Der Eigenverbrauch sollte in der Regel aber auch kein Problem sein, denn die Anlagen erzeugen im Schnitt zwischen 20% und 25% des Stroms, der in einem durchschnittlichen Haushalt benötigt wird. Und es gibt weitere Erleichterungen. Diese Mini-Solaranlagen dürfen mittlerweile über einen normalen, handelsüblichen Schuko-Stecker angeschlossen werden. Bisher war das zwar nicht verboten, galt aber als rechtliche Grauzone. Und Vermieter oder auch Eigentümergemeinschaften müssen der Installation eines Balkonkraftwerkes nicht mehr zustimmen, es sei denn, es gibt einen wirklich triftigen Grund. Optische Bedenken etwa gehören nicht dazu. Allerdings gelten diese rechtlichen Vereinfachungen, darauf weist der Bundesverband Solarwirtschaft ausdrücklich hin, nur für Anlagen mit einem Wechselrichter bis maximal 800 Watt Leistung. Denn die sind in der Regel so konzipiert, dass auch jeder Laie sie anschließen kann.
Susanne Henn über den Boom bei Balkonkraftwerken. Ist ja auch schick, eigener Strom direkt vom Balkon, wenn man einen Balkon hat. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.